Und was jetzt? In dieser Frage und was jetzt steckt die ganze Tragödie von Karfreitag. Genau diese Frage quälte die Jünger, als sie mit ansehen mussten, als ihr Meister grausam am Kreuz hingerichtet wurde. Sie fühlten sich alleine gelassen, im Stich gelassen, mit ihrer Trauer, mit ihren zerplatzten Hoffnungen, ihren Enttäuschungen. Und was jetzt? War Jesus ein Schwindler, der am Ende einfach nur desaströs gescheitert ist, am Kreuz verreckt? Was wird jetzt aus uns? Und was jetzt? Aus Angst hatten sich die Jünger nach Karfreitag in einem Haus verschanzt, irgendwo. Und sie konnten nun gemeinsam in Stille zusammen trauern. Sie konnten nachdenken, sie konnten zur Ruhe kommen. Nach all diesen Ereignissen der letzten Tage. Sie hatten Angst, rauszugehen, weil sie wussten, dort draußen könnten noch die Verfolger sein, die Jesus verfolgt haben, die auch vielleicht uns noch suchen. Nachdem Jesus verstorben war, musste es sehr schnell gehen. Nachdem also die Soldaten seinen Tod festgestellt hatten, drängte die Zeit. Es war Freitagabend und es blieben nur noch wenige Stunden, um Jesus zu begraben. Nach jüdischer Auffassung, wir lesen das im Alten Testament, musste ein hingerichteter Mensch noch am selben Tag bestattet werden. Hinzu kommt, dass am Abend von Karfreitag, als sich die Sonne senkte zur Abenddämmerung, der Sabbat anfing. Und Sabbat bedeutet striktes Arbeitsverbot, striktes Bestattungsverbot. Der Leichnam musste also schnellstmöglich vom Kreuz heruntergenommen werden und bestattet werden. In kürzester Zeit musste alles organisiert werden. Man brauchte Leinentücher, um den Leichnam einzuwickeln. Wenn auch nur notdürftig, aber der zerschundene Körper musste gewaschen und hergerichtet werden. Man brauchte eine Grabstätte. Wo bekommt man so schnell eine Grabstätte her? Ein gewisser Josef von Arimathea ergreift die Initiative. Ein reicher, ein sehr angesehener Jude. So wird er uns in den Evangelien beschrieben. Er war Mitglied des sogenannten Sanhedrins, das heißt des Hohen Rates. Er gehörte also zur politischen, zur religiösen Elite. Der Hohe Rat war zur Zeit Jesu die oberste politische, die oberste religiöse Instanz, zugleich auch das oberste Gericht. Er gehörte also offiziell zu dem Gremium, das gerade erst den Tod Jesu beschlossen hatte. Ob er in der Causa Jesus von Nazareth anwesend war, das wissen wir nicht. Das sagt uns das Evangelium nicht. Falls er dabei war, dann hat auch er für den Tod Jesu gestimmt. Wir lesen in Kapitel 14, Vers 64 im Markus-Evangelium: Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Alle, die anwesend waren. Und wir können uns gut vorstellen, dieser Josef von Arimathea steckt in einer ziemlichen Zwickmühle. Einerseits gehört er zur politischen Elite, zur religiösen Elite. Er hat sogar einen Sitz in diesem Hohen Rat. Andererseits wird uns berichtet, war er ein heimlicher Jünger dieses Jesus, der gerade am Kreuz hingerichtet wurde. Ich kann mir gut vorstellen, er hatte Angst. Angst, Schaden zu nehmen, wenn das öffentlich bekannt würde, dass er ein heimlicher Nachfolger Jesus ist. Aber als Jesus dann da am Kreuz hing und grausam starb, da fasste er den Entschluss und bekannte sich genau zu diesem Jesus. Er wollte ihm die letzte Ehre erweisen, er wollte ihm ein ordentliches Grab bieten, eine ordentliche Bestattung. Und damit ging er ein hohes Risiko ein. Sein guter Ruf, sein Sitz im Hohen Rat, seine politische Karriere, sein wirtschaftlicher Erfolg, all das stand auf dem Spiel, als er sich nun öffentlich zu Jesus bekannte und sagte, ich möchte ihn begraben. Es könnte gut sein, dass all seine Freunde ihn verlassen würden, ihn als Verräter abstempeln würden, dass er von der Bevölkerung geächtet werden würde. Dennoch, sein Entschluss stand fest, er würde Jesus bestatten. Unweit von dem Hügel Golgatha, wo Jesus hingerichtet wurde, da hatte er für sich selbst ein Grab in Fels hauen lassen. Und dieses Grab war seine Vorsorge. Es sollte einmal für ihn selbst die letzte Ruhestätte werden. Jetzt aber sollte es die Ruhestätte von Jesus werden. Er ging also zu Pilatus. Er bat ihn, die sterblichen Überreste von Jesus zu bekommen. Und Pilatus, so wird es uns berichtet, er wunderte sich. Er war erstaunt, dass Jesus schon verstorben war. Aber bereitwillig erlaubte er diesem Josef von Arimathea, ihn zu bestatten. Und so hüllte er ihn in Leintücher. Er bestattete ihn in seinem Grab und verriegelte dieses Felsengrab mit einem schweren Felsen. Wir können uns vorstellen, die Zeit drängt, es ist Freitagnachmittag, in ein paar Stunden beginnt der Sabbat. Das war eine schnelle, kluge und pragmatische Lösung. Das Problem, Jesus war jetzt beseitigt, er war bestattet. Aber für die Hinterbliebenen, die um Jesus trauerten, war es fürchterlich. Es war fürchterlich, weil man ihnen nicht nur Jesus genommen hatte, es war fürchterlich, weil sie noch nicht mal Zeit hatten, sich von ihm zu verabschieden. Und wir lesen in dem Evangelium, dass insbesondere die Frauen, die Jesus nahestanden, für sie war es unerträglich. Wo sollten sie mit ihrer Trauer hin? Wo sollten sie mit ihren Verlustschmerzen hin? Sie wollten zum Grab laufen, sie wollten bei Jesus sein. Sie wollten persönlich Abschied nehmen, um ihrer Trauer freien Lauf zu lassen. Trauerarbeit nennen wir heute das. Trauer ist wichtig. Trauer gehört zum Abschied dazu, wenn man sich von einem geliebten Menschen verabschieden muss, wenn man Lebewohl sagen muss. Sie darf nicht verdrängt werden. Ein letzter Blick, eine letzte Berührung, eine letzte Gelegenheit, um Lebewohl zu sagen. Und mit Jesus wollten sie jetzt auch die verbliebenen Hoffnungen, die Wünsche, die Pläne, all das wollten sie begraben. Aber es war Sabbat. Sie durften nicht. Sie wurden zunächst daran gehindert. Ich stelle mir vor, wie sehr sie sich den ersten Tag der Woche herbeigesehnt haben. Den Sonntag, den Tag nach Sabbat, wo sie endlich wieder weite Strecken zurücklegen durften, wo sie endlich arbeiten durften, wo sie endlich Jesus Christus die letzte Ehre erweisen durften. Und ich möchte hierzu aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8 lesen. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, ein schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten? Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht da. Da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun schnell zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Früh am nächsten Tag, am ersten Tag der Woche, so lesen wir es hier in dem Bericht, machten sich also die Frauen auf dem Weg zum Grab. Sie hatten wohlriechende Öle vom Markt gekauft Und mit diesen Ölen wollten sie Jesus das letzte Mal einbalsamieren. Das war früher so Sitte. So hat man die Toten beerdigt, sie einbalsamiert, in Leintücher gewickelt und dann bestattet. Weil sie am Karfreitag keine Gelegenheit dazu hatten, wollten sie es unbedingt nachholen. Sie wussten nicht, und wir lesen es ja, sie wussten nicht, wie sie den schweren Stein vom Grab wegbekommen würden. Aber das war ihnen in diesem Moment erstmal völlig egal. Es zog sie zum Grab Jesu und zwar so schnell wie möglich. Sie wollten bei ihrem Meister sein. Ich finde es erstaunlich, dass keiner der Jünger sie begleitete. Ich kann mir gut vorstellen, die haben genauso heftig getrauert, genauso heftig geweint um ihren geliebten Meister und Freund. Und sie hatten sicherlich auch das Bedürfnis, ihm noch einmal das letzte Mal zu sehen, zu berühren, Lebewohl zu sagen, sich von ihm zu verabschieden. Das gehört doch zu einer guten Trauer dazu. Und ich bin mir auch sicher, die Männer hätten sicherlich die nötige Kraft gehabt, um gemeinsam auch diesen schweren Felsen vom Grab wegzurollen. Die Frauen waren zu schwach, wir lesen es hier, sie konnten es nicht alleine. Sie fragten sich, wer rollt uns den schweren Stein vom Grab weg? Aber die Männer hatten vermutlich so eine große Angst, dass sie das Haus nicht verlassen wollten. Liebe Gemeinde, zur Osterbotschaft gehört auch, dass wir nicht beim Kreuz stehen bleiben, wie wir es am Karfreitag getan haben. Zur Osterbotschaft gehört, dass wir weitergehen. Zusammen mit den Frauen gehen wir weiter zum Grab Jesu. Nichts ahnend kamen sie am Grab an. Aber bereits aus der Ferne haben sie vermutlich gesehen, irgendetwas stimmt nicht. Der schwere Fels am Eingang ist zur Seite gerollt. Ungewöhnlich. Irgendetwas stimmt nicht. Der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer. Und ich frage mich, was muss in diesem Moment in ihren Köpfen, in ihren Herzen vorgegangen sein, als sie gesehen haben, dass der Stein weggerollt war? Das müssen wir uns einmal bildlich vorstellen. Wir kommen zum Friedhof, zur Grabstelle und stellen fest, das Grab ist offen. Abscheulich. Da hat sich jemand wohl einen schlechten Scherz erlaubt. Grabschändung nennen wir das. Störung der Totenruhe. Und nach deutschem Strafrecht stünde darauf eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. So etwas macht man nicht. Das ist widerwärtig. Das ist entwürdigend. Störung der Totenruhe, Grabschändung. Und ich bin mir sicher, sie hatten tausende Fragen. Was ist geschehen? Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist passiert? Hat man ihren Rabbi verschleppt? Möchte jemand sein Andenken beschmutzen und auslöschen? Soll er aus den Geschichtsbüchern der Welt verschwinden? Nicht mal im Tod lassen sie ihn in Ruhe und Frieden. So muss es in ihnen in diesem Moment ergangen sein. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht da die Stelle, wo er lag, wo man ihn hingelegt hat. Dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus lebt, das ist ihnen wahrscheinlich in den kühnsten Träumen nicht gekommen. Das konnten sie sich einfach nicht vorstellen. Sie waren zum Grab gekommen mit der Gewissheit, ihr Meister ist tot und liegt dort im Grab. Der Tod wurde amtlich festgestellt von den Soldaten. Jesus wurde ordentlich bestattet. Aber am Grab erscheint ihnen nun der Engel Gottes, der ihnen mitteilt, dass Jesus lebt. Schaut her! Ihr sucht vergeblich, er ist nicht mehr hier. Das Grab ist leer, das Grab hat euch nichts mehr zu bieten. Der Gekreuzigte lebt. Und sie konnten es in diesem Moment kaum glauben. Der Evangelist Markus beschreibt es hier ungeschönt und ich finde das schön, wie er das beschreibt. Sie hatten entsetzliche Angst. Sie haben sich so heftig erschreckt, dass sie am ganzen Körper gezittert haben. Und ich kann es ihnen nicht verübeln, mir würde es wahrscheinlich genauso gehen. Diese Situation ist so unglaublich, die Begegnung mit dem Engel Gottes ist so furchteinflößend und so schön diese Nachricht auch sein mag, das Grab ist leer, Jesus lebt, in der Gegenwart Gottes bleibt niemand cool. In der Gegenwart Gottes bleibt niemand gelassen. Die Frauen können über das Erlebte erst einmal gar nicht sprechen. Sie können es nicht in Worte fassen. Mir geht es oft so, ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es dir geht. Wir haben oft romantische Vorstellungen von dieser Begebenheit am Grab. Verklärt, vielleicht kitschig, malen wir uns diese Begebenheit aus. Irgendwie alles in rosaroten Farben, ein Happy End. Ja, gewiss, es ist ein Happy End. Denn Christus hat den Sieg errungen. Das ist ein Happy End. Aber neben der Tragödie am Karfreitag, und da bin ich mir sicher, war die Begegnung mit den Engel Gottes am leeren Grab der größte Schrecken ihres Lebens. Das tut man nicht einfach so ab. Das verkraftet man nicht einfach so. Es war eine heftige Begegnung am Grab. Ihr Lieben, die Ostergeschichte ist zum Erschrecken, denn da ist Gewaltiges geschehen. Die Osterbotschaft ist zum Wegrennen, zumindest die Frauen haben es getan. Sie rannten panisch und vor Angst davon. Ich frage mich, was wohl mit den wohlriechenden Ölen passiert ist, die sie bei sich hatten. Vermutlich haben sie die vor Schreck einfach fallen gelassen. Als die Frauen dann später doch in der Lage sind, über dieses Ereignis zu berichten, es den Jüngern zu erzählen, so konnten es die Jünger in dem Haus, in dem sie sich verschanzt hatten, auch nicht glauben. Aber ich denke, spätestens hier hätte ihnen dämmern müssen, dreimal hat Jesus seine Auferstehung explizit angekündigt, hat ihnen gesagt, wir werden nach Jerusalem kommen, ich werde sterben, ich werde nach 3 Tagen aber wieder auferstehen. Mehrfach hat er es angedeutet. Alle Jünger haben die Prophezeiung Jesu gehört. Wie viele haben am Grab auf ihre Erfüllung gewartet? Kein einziger. Trotz der Vorankündigung haben sie in ihren kühnsten Träumen nicht damit gerechnet. Es passte nicht in ihr Weltbild. Ganz ehrlich, es passt auch nicht in mein Weltbild. Ostern wirft Menschen aus der Bahn. Das leere Grab und später dann die Begegnung mit dem Auferstandenen selbst verändert alles. Es ist eine völlig neue Ausgangssituation. Es dreht unser Weltbild auf den Kopf. Denn das, was für uns völlig unwahrscheinlich ist, was für uns völlig unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Die Auferstehung ist ein neues Vorzeichen, das alles verändert. Am 27. Februar 1991 wurde die Näherin Ruth Dillow in das Büro ihres Chefs gerufen. Ihr Mann war ebenfalls da in diesem Büro, zusammen mit 2 uniformierten Soldaten, die dastanden mit versteinerten Mienen. Die Soldaten mussten in diesem Moment nichts sagen. Wenn man das sieht, erwartet man das Schlimmste, sagte Ruth später. Und tatsächlich, das Schlimmste war eingetroffen. Die Nachricht lautete, ihr Sohn Clayton, der im 2. Golfkrieg als Soldat in Kuwait im Einsatz war, war am Tag zuvor durch eine Landmine getötet worden. Eine niederschmetternde Nachricht aus heiterem Himmel. Darauf konnten sie sich nicht vorbereiten. Für sie und ihre Familie brach eine Welt zusammen. Sie hatten soeben ihren Sohn, ihren Bruder auf dem Schlachtfeld verloren. Er würde nie wieder heimkehren. Im Kreise der Familie und der engsten Freunde trauerten sie und dachten an ihren Clayton. Die Anteilnahme in der Nachbarschaft und in der ganzen Stadt war überwältigend. Die Menschen eilten herbei, die Blumenberge türmten sich, sie brachten Kuchen vorbei und nahmen teil an dieser Tragödie. In ihrer Trauer versunken, erhielt Ruth 3 Tage später einen Anruf. Hallo Mama, ich bin's, Clayton. Sie erstarrte, sie konnte es nicht glauben. Da wollte ihr jemand einen bösen Streich spielen. Bist du es wirklich, Clayton? Der Junge war irgendwie verdattert, er konnte es nicht nachvollziehen, warum sie so fragte. Komm schon, glaub mir doch, sagte er. Ich bin es wirklich, ich bin dein Sohn Clayton. Sie konnte es nicht glauben und fragte ihn, wie habe ich dich genannt, als du noch klein warst? Eine Frage, die nur Clayton selbst beantworten konnte. Kein anderer konnte es wissen. Aber sie wollte wissen, ob er es wirklich ist. Und Clayton konnte sich erstmal nicht erinnern. Dann fiel es ihm ein. Kleiner Allesfresser. Es bezog sich auf seinen unbändigen Hunger, den er in seiner Kindheit hatte. Kleiner Allesfresser. Das war alles, was sie in diesem Moment hören musste. Sie wusste, ihr Sohn lebt. Und später schrieb sie, ich kann meine Trauer und den Schock kaum beschreiben. Es war kaum auszuhalten. 3 Tage habe ich geweint. 3 Tage habe ich Wut über meinen Verlust verspürt. 3 Tage versuchten Menschen, mich zu trösten, vergeblich. Und nach diesem erlösenden Anruf sagte sie, ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe mich gefühlt wie ein drehendes Wagenrad, weil mein Sohn, den ich für tot gehalten habe, wirklich am Leben war. Unvorstellbar. Ich will gar nicht wissen, was diese Frau und diese Familie in diesen 3 Tagen alles durchmachen mussten. Das Militär entschuldigte sich später und bestätigte, nein, Clayton ist nicht verstorben, er ist verwundet, aber er lebt. Da war ihnen ein Fehler passiert. Ein folgenschwerer Fehler, aber glücklicherweise mit einem Happy End. Als ich diese Geschichte las, dachte ich, so müssen sich die Jünger und die Frauen am Grab gefühlt haben, als sie die Nachricht von der Auferstehung Jesu hörten. Sie fühlten sich wie auf einem Karussell. Ein Gefühl der Achterbahn. Alles stürzte irgendwie auf sie ein. Das ist einfach zu viel. Das kann man nicht einfach so verkraften. Er lebt, wie er lebt. Ist das ein Scherz? Darüber macht man keine Scherze. Es war irgendwie eine Mischung aus Lachen, aus Weinen, aus Unglaube, aus großer Verwunderung, aus vielem mehr. Man kann sich's gar nicht vorstellen. Im wahrsten Sinne eine Achterbahn der Gefühle. Vor 3 Tagen erst hatten sie erlebt, wie ihr Meister und Freund am Kreuz hingerichtet wurde. Und 3 Tage später nun sollte er von den Toten auferstanden sein? Hier treffen 2 extreme Erfahrungen aufeinander, die kaum auszuhalten sind. Versuchen wir uns mal in die Situation hineinzuversetzen. Eigentlich undenkbar. Aber erst in der Begegnung mit dem Auferstandenen selbst hatten sie Frieden. Jetzt endlich dämmerte es ihnen, dass Jesus sein Auferstehen angekündigt hatte. Vorher konnten sie damit nichts anfangen. Plötzlich verstanden sie, was Jesus ihnen die ganze Zeit vorher versucht hatte, deutlich zu machen. Ja, ich bin der König der Könige, aber kein König, der in Jerusalem auf dem Thron sitzt. Nein, ich bin der König, der in euren Herzen regieren möchte. Ja, ich bin gekommen, um sie zu retten, aber nicht vor der Macht der Römer oder den korrupten Politikern. Er ist gekommen, um sie von ihren Sünden zu befreien. Ja, er hat gesiegt, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussah. Aber am Kreuz hat er den Sieg über Sünde, über Tod, über Teufel errungen. Und beim Anblick des Auferstandenen verwandelt sich diese hoffnungslose Frage, und was jetzt, in eine große Osterfreude. die Freude darüber, dass Christus nicht im Grab geblieben ist. Seht her, das Grab ist leer. Können wir uns heute noch darüber freuen? Oder hat diese Osterbotschaft irgendwie an Kraft eingebüßt? Ich lade uns ein, sich neu auf diese Botschaft vom leeren Grab einzulassen. Sich neu auf den Auferstandenen, auf diesen Gott einzulassen. Und ich finde, dieses Bild vom offenen Grab drückt es wunderschön aus. Das offene Grab steht auch für einen offenen Zugang zu Gott. So wie, als Jesus gestorben ist, der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei Teile zerrissen ist. Der Zugang zum Tempel, das heißt auch, der Zugang zu Gott war frei, für alle offen. Und ich glaube, das ist der Kern der Osterbotschaft. Es gibt keine Barrieren mehr, die uns von Gott trennen. Der Zugang zu Gott ist frei. Christus hat es möglich gemacht. Das Grab ist offen. Liebe Gemeinde, der Gekreuzigte und der Auferstandene selbst sind der Grund, warum wir heute Morgen hier zusammen sind, um zu feiern. Nicht nur heute Morgen, jeden Sonntag in unseren Hauskreisen, überall da, wo zwei oder drei sich im Namen Gottes versammeln, da ist das Kreuz und die Osterbotschaft der Grund, warum wir das tun. Weltweit, 2000 Jahre nach ihm, denken immer noch Menschen an ihn, reden über ihn und mehr noch, sie glauben an ihn. Es hat alles seinen Grund im Kreuz und der Auferstehung. Und deshalb ist dieses Osterfest das wichtigste Fest der Christenheit. Denn ohne das Kreuz und ohne die Auferstehung wäre diese Bewegung um Jesus Christus bereits am Karfreitag am Kreuz desaströs gescheitert. Und schließlich ist die Auferstehung Jesu selbst das Vorbild für unsere eigene Auferstehung. Es ist der 27. März 1994, 11.39 Uhr vormittags, als ein Tornado in Piedmont, Alabama, eine Kirche mit voller Wucht trifft. Es war ein Palmsonntag und drinnen sang gerade ein Kinderchor. Die Kirche wurde völlig zerstört. 19 Menschen starben, 86 wurden verletzt. Unter den Toten war auch die 4-jährige Tochter der Pfarrerin, Kelly Clem. Die darauffolgende Woche wird wohl die schlimmste Woche ihres Lebens gewesen sein. Eine Beerdigung nach der anderen. Und sie musste vor allem ihre eigene Tochter bestatten. 4 Jahre. Und zum Ende dieser Woche erhielt sie mehrere Anrufe von Gemeindemitgliedern. Sie alle wollten wissen, ob sie angesichts ihrer Trauer um ihre eigene Tochter, ob sie angesichts der zerstörten Kirche überhaupt Ostern feiern würden. Ja, sie feierten Ostern. Und zum Sonnenaufgang am Ostersonntag versammelten sich 200 Menschen auf der Wiese vor der zerstörten Kirche zu einem Gottesdienst. Mit einem Verband um ihren Kopf, einem eingegipsten Arm, trat die Pfarrerin vor ihre traumatisierte Gemeinde. Mit einer tiefen Trauer um ihre eigene Tochter öffnete sie die Bibel und las aus Römer Kapitel 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, das ist eine Auferstehungshoffnung, die uns der Auferstandene selbst geben kann. Das ist eine Osterbotschaft, Der Tod betrifft uns immer noch. Wir leiden immer noch an ihm, wenn er Geliebte aus unserem Leben reißt. Wir erleben immer noch Leid und Tragödien, trotz der Osterbotschaft. Aber diese Auferstehungshoffnung gibt uns etwas, das über unseren Tod hinaus Bestand hat. Ein Leben nach dem Tod. Christus hat dem Tod die Macht genommen. Denn er hat seit seiner Auferstehung das letzte Wort. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden. Amen. Ich bete noch. Herr, wir sind heute Morgen zusammengekommen, weil wir etwas zu feiern haben. Weil wir eine große Freude haben, nämlich die Freude darüber, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern auferstanden bist. Herr, der Stein wurde weggewälzt, du bist herausgekommen. Das Grab ist leer. Das Grab hat für uns keine Bedeutung mehr. Wenn wir dich da suchen würden, würden wir vergeblich suchen. Herr, danke, dass du auferstanden bist. Amen.